Sacharja 5, Vers 1. Der sechste Trost für Gottes Volk. In dieser harten Zeit hier. Gott nimmt die Sünde und den Götzendienst weg. Und das Volk damals war halt bestimmt von Gottlosigkeit, von all dem, was die Welt lebt und denkt so, ne? Und für Gott bedeutet Sünde, für die es nicht wissen, das Wort bedeutet Verfehlung. Also es ist wie ein Pfeil, der sein Ziel nicht trifft, sondern daneben geht. Und diese Verfehlung von dem, was Gott ausmacht, so, und das schadet uns Menschen. Und du siehst es hier in der Welt, nach Adam und Eva und dem Paradies, so, lebte der Mensch in dieser Verfehlung Gottes, so, und das Ausmaß kannst du jetzt sehen, wie ungerecht es oft ist, ne? So, und wie wir uns selber schaden. Ne? Ich meine, ich selber, wenn ich auf mein Leben zurückschaue, und das habe ich letztens, weil ich jemandem erzählt habe von meinem Leben und von meinem Weg mit Christus und davor, dann konnten wir da ganz klar sehen, dass ich selbst wusste oder gesehen habe, mich beobachtet habe als Mensch, und ich wusste, ey, das ist der absolut falsche Weg. Ich tue nicht nur mir weh und schade mir, sondern auch mein Umfeld. Aber ich konnte nicht anders, ne? Hat mich trotzdem weiter und weiter und tiefer zerstört. Und das ist halt dieser Sündenfall, den Gott beschreibt, dieses Getrenntsein vom Schöpfer. Ne? Weil er ist absolut barmherzig und gut und rein und sauber, und sein Wunsch ist es, dass der Mensch glückselig ist. Also, dass die Seele, das, was uns wirklich ausmacht, das, was wirklich fühlt und weint und schreit, das, was zu Gott kommt ins Gebet, das, was von Ewigkeit zu Ewigkeit bestehen bleibt, unsere Seele, wir, unsere Persönlichkeit, ne? Da wünscht sich Gott, dass diese Seele, dass wir wieder glücklich sein können in drinnen. Und das schaffen wir halt nicht durch Werke. Ne? Und der Mensch war halt irgendwann unzufrieden, und Jahwe, der Schöpfer, der alles gemacht hat, hat nicht gereicht. Ne? Beziehungsweise war die Sünde und das Herz so hart geworden und so fest und tief, dass der Mensch halt anfing, sich zu wehren und zu sagen, ich will aber in meinem Fleisch leben, und trotzdem ist halt dieser Hunger nach Gottes Nähe da. Und so hat er sich angefangen, selber einen Gott zu schaffen und zu basteln und zu bauen, wo er auf der einen Seite sein geistliches Leben, wofür der Mensch gemacht ist, Beziehung mit Gott leben konnte und hatte, sich dort einbringen konnte, feiern konnte, beten konnte, hoffen konnte, opfern konnte, ne, und sein Gewissen ein bisschen bereinigen konnte, und auf der anderen Seite konnte aber auch sein Fleisch leben. Und das nennt man Götzendienst. Ne? Seine Begierden ausleben, das, was so zerstörerisch ist, ne? Das, was uns überhaupt nicht gut tut. Ne? Das, was so eine Illusion ist, dass wir trotzdem alle, selbst als wiedergeborene Menschen, als Christen, da trotzdem immer wieder reinfallen und das mitnehmen. Ne? Es ist so wie, du hast eine leere Einkaufstüte und naja, ich kann nur von mir reden, ich gehe durch den Baumarkt. Ne, und sagen wir, ich habe gerade Geld. So, ich weiß genau, wie das ausgeht. Ne? Weil ich sehe Material, Werkzeuge und alles Mögliche, und ich denke so, das kann ich gebrauchen. So, ne? Und ich komme raus ganz glücklich mit meiner Einkaufstüte. So, ne, komme her, pack das in die Werkstatt, so, und dann steht's da, und auf einmal ist der Reichtum, der so reich war, weg. Ne? So, also, und so gehen wir immer wieder mit unseren Tüten durch die Welt. Füllen die in der Hoffnung, dass wir zurückkommen und glücklich bleiben und reich bleiben. Aber es ist halt eine Illusion. Ne? Und diese Begierden, die wir alle, von denen wir getrieben sind, weil wir in dieser sündigen Welt halt leben, die sind so unterschiedlich und so vielseitig, dass ich sie jetzt nicht benennen will. Aber jeder von uns weiß, was einen treibt. Ne? Selbst wenn es nur der Hunger ist nach Zweisamkeit. Ne? Auch das sind Begierden, die einen zugrunde richten können, ne, einen wegbringen können von Gott, so dass man so mit Zwang füllt, so dass man trotzdem im Endeffekt mit leeren Tüten dasteht und nicht diesen Reichtum bekommt, den man sich eigentlich erhofft hat. So, ne? Von daher ist eine Sache, mit der wir alle konfrontiert sind, wo wir uns alle verstehen gegenseitig, wo wir uns alle vergeben können gegenseitig, so weil das ist eine Sache, die gehört einfach momentan noch dazu. Aber so wie zu uns Christus auf einmal ins Leben kam und anfängt aufzuräumen und uns anfängt, die Augen zu öffnen und unser Herz für was wirklich reich macht und wo man wirklich reich bleibt, das ist die Sache, wo wir uns freuen können und wo wir festhalten müssen, so, wo wir uns gegenseitig ermutigen müssen, einfach so ein, immer wieder unseren Blick gegenseitig hochzuheben, zu sagen, so ein, hey, Gott will reich machen, er macht reich. So, und die Sachen, die dir so viel Sorgen machen und so viel Last sind, das sind die Bereiche, wo du loslassen musst einfach. Ja, weil du nie glücklich werden kannst in dem Bereich. Deine Seele wird unzufrieden bleiben und, ne, und dieser Götzendienst, was es ist und was auch die Bibel im Neuen Testament beschreibt, so wie Gier, Zorn, Wut, ne, Neid, Unzucht, ne, das sind alles so Begierden, wo Paulus sagt, das ist ein Götzendienst. Das ist eine Sache, wo du falsche Hoffnung reinlegst. Das ist eine Sache, wo du zu irgendwas kommst, was nicht der Schöpfer ist und davon erwartest, so dass es dich reich und glücklich und zufrieden macht. Und du wirst immer und immer wieder enttäuscht werden, weil es dich nicht bereichert an Sachen, die dich frei machen, sondern dich bereichert an Sachen, die dich noch tiefer runterdrücken, noch schwerer werden für die Last, für die Schulter, die noch erdrückender werden für deine Beziehungen mit den Menschen im Umfeld und für die Beziehung zwischen dir und Gott. Und da kommt Christus und sagt dort, hey, all diese Sorgen, all diese Lasten, so die musst du loswerden, ich will die haben. Ne, und er ist nicht der, der die Lasten trägt, er ist der, der die Lasten nimmt und in den Müll schmeißt und nicht mehr rausholt. Ne, er ist der, der eine ganz andere Last trägt, nämlich die Last, die wirklich getragen werden muss. Und er sortiert da aus. Und unsere Zweifel und Sorgen und Ängste und unsere Begierden und Nöte als Mensch, das sind Lasten, die er versteht, die er nimmt. Aber er sortiert aus. Nicht alles bleibt im Himmel, da bin ich dankbar. Aber er trägt unsere wirkliche Last, weil er sieht direkt ins Herz und sieht die eigentliche Not. Und das ist eine Sache, die nur er erkennt. Deswegen kommt Gott auch hier zu seinem Volk in der Zeit, bevor der Tempel weiter aufgebaut wird und der Gottesdienst anfängt, und versucht dort aufzuräumen und zu sagen, hey, ich will das anders diesmal. Ich will das diesmal so, dass es gesund ist für euch. Und ein Segen. Ne? Und ich erhob wiederum meine Augen und schaute und siehe, eine Buchrolle kam geflogen. Und er fragte mich, ja, was siehst du? Und ich sprach, naja, ich sehe eine fliegende Buchrolle. 20 Ellen lang, 10 Ellen breit. Also ein Riesending, 9 Meter lang, 4,5 Meter breit. So aufgeschlagen, aufgerollt. Ne? So genau die gleiche Größe wie das Heiligtum in der Stiftshütte. Ne? Und diese Schriftrolle, die hier geflogen, ne, warte, 20 Ellen, 10 breit. Und er sprach zu mir, das ist der Fluch, der über die Fläche der ganzen Erde ausgeht. Ne? Und diese Schriftrolle sehen wir, weil es gibt nur einmal noch, zumindest bis Jesus dann kommt, gibt es nur ein Gericht über die ganze Erde. Ne? Und ich rede hier nicht von Essen, ist die Trübsal, ne? Die letzten 7 Jahre dieser Weltzeit hier, die so katastrophal und krass wird. Ne? Und wir haben das letzte Woche schon gesehen, diese Schriftrolle, die Sachaja hier sieht, wenn dieser Fluch ausbricht über den ganzen Erdkreis, der jetzt noch zurückgehalten wird, ist diese Schriftrolle, diese Eigentumsurkunde, die Christus öffnet, jedes Siegel nacheinander. Ne? So ein
Sieben.
Siegel, genau.
Sieben.
Und, ne, und du siehst, wie die Schöpfung verflucht ist bei jedem Siegel, das geöffnet wird. Ne? Und wie Gericht kommt, so ein immer mehr und immer weitergehender, bis die 7 Jahre vollendet sind und alles gerichtet ist. Ne? Und das muss sein, so, ne? Viele Nicht-Christen vor allem, so mit denen ich quatsche, aber auch manche Christen, die Angst davor haben und das am liebsten ausblenden, das Gericht Gottes, ne? Und Gott als Richter, nicht nur als Papi, so ein, finden das ungerecht. Aber wir gehen gerade durch die Offenbarung mittwochs und mir tut es echt gut, mal wieder daran erinnert zu werden. Und wer mehr über diese sieben Siegel sehen möchte, mehr ins Detail gehen möchte, was das überhaupt bedeutet, kommt mittwochs abends. Probier es einmal aus. Für die, die denen es zu langweilig ist oder zu viel, die müssen ja nicht mehr wiederkommen. Aber die Offenbarung ist ein absoluter Segen. Und Gott verspricht, dass am Anfang der Offenbarung, wer das hört, und wer das liest und hört und wer es behält, für dem ist es ein Schatz und ein Segen. Weil dein Blick gehoben wird von diesem Zeit hier und hingeführt wird zur Zukunft. Und dieses Gericht ist gerecht und ich bin dankbar dafür. Guck dir all die Ungerechtigkeit an. Diese Sünde ist ungerecht. Diese Gottlosigkeit ist ungerecht. Und wenn ich zurückblickend gucke oder mit den Leuten, mit denen ich in letzter Zeit zu tun habe oder mit denen ich geredet habe, viele Menschen müssen diese Ungerechtigkeit ertragen und wissen gar nicht warum. Da sind viele, die mit 9 Jahren schon auf der Straße sind und in Drohungen rutschen und Eltern, die total zerstörerisch sind und alles kaputt machen oder ein Staat, der einen so unterdrückt, dass man ärmer und ärmer wird und oder was auch immer. Wir Menschen wir ertragen alle diese Ungerechtigkeit. Egal, ob wir an Gott glauben oder nicht und wir kennen die gut. Und viele werden dadurch, müssen echt leiden. Und das ist nicht ungerecht Gott gegenüber, weil er hat diese Ungerechtigkeit nicht gebracht. Das wissen die vielen nicht. Sondern aber wer zu Christus kommt und anfängt, die Bibel zu lesen, der versteht so, ja, die Ungerechtigkeit kommt nicht von Gott. Er ist der immer noch darauf aufpasst, dass Gerechtigkeit da ist und Frieden und Freude und Sachen, die schön sind. Barmherzigkeit und Liebe unter den Menschen. Er ist der nicht alles zulässt, dass die Ungerechtigkeit und die Sünde nicht noch mehr ausbreiten, so dass alle unterdrückt werden. Er ist der die Menschen liebt und zu sich ruft. Und es ist wichtig, dass wir das verstehen, dass dieses Gericht, das kommt, Gerechtigkeit ist, weil ich persönlich will nicht ewig so weiterleben hier mit so einem Chaos. Mit diesen Schmerzen und mit all dem Leid, das ich hier sehe und dem Leid, was auch mir zugestoßen ist. Und das konnte ich nicht verändern, da bin ich einfach reingeboren. Mir hat doch keiner gesagt, wie es einen Weg raus gab, weil es keinen Weg raus gab. Unsere Leben müssen wir ertragen. Und viele von uns mussten ein schweres Leben ertragen. Und da ist halt der Punkt, so wo wir erkennen müssen, die Schöpfung sehnt sich danach, gerichtet zu werden, weil dann gibt es einen Neuanfang mit Gerechtigkeit. Und das ist das, was Gott uns verspricht. Das ist das, wo wir jeden Tag darauf achten sollen, gerade wenn wir im Leid oder in Sorgen sind, wo wir uns hinsehen sollen und unser Herz hinwenden sollen. Egal wie ungerecht es jetzt gerade ist in meinem Leben oder in meinem Umfeld, so die Gerechtigkeit wird kommen und dann wird alles gut. Und es bleibt gut. Das ist eine Sache, wo ich mich drauf freue. Dass endlich Gerechtigkeit herrscht. Und er ist ein König, er ist ein Richter, der wirklich gut ist. Der nicht unfair ist oder für sich selber entscheidet, sondern der für den Menschen entscheidet. Und Sacharja darf hier ein bisschen Einblick kriegen. Einmal für das Zukünftige, was uns noch bevorsteht. Aber natürlich redet Gott auch hier direkt in die Zeit von diesem Volk und sagt halt, ich werde das hier ändern, ich werde diese Gottlosigkeit und Sünde, die gerade in den Herzen des Volkes herrscht und diese Ungerechtigkeit und dieser Götzendienst, ich werde das einfach vernichten. Und wir haben das schon gesehen, weil wir durch die Zeit gegangen sind des Aufbaus, dass das Volk am Ende dasteht und jubelt und preist, Gottes Wort wieder da ist, sie einfach mehr und mehr hören wollen, dass sie die Feste feiern und sich daran freuen, dass sie errettet sind und geliebt von Gott. Ja? Dass der Geist auf jeden Einzelnen vom Volk kommt, nicht nur auf die Leiter, sondern dass da eine Einheit da ist und Gott angebetet wird. Das hält zwar nicht lange, weil der Mensch doof ist, aber zu dem Zeitpunkt passiert's. Ne? Denn, wenn wir weiterlesen, jeder Dieb, jeder Dieb wird weggefegt werden, gemäß dem, was auf dieser Seite der Rolle steht. Und jeder Falsch, der falsch schwört, wird weggefegt werden, gemäß dem, was auf jener Seite der Rolle steht. Ich habe ihn ausgehen lassen, spricht der Herr der Herrscher, damit er eindringe in das Haus des Diebes und in das Haus dessen, der fälschlich bei meinem Namen schwört. Und damit er in seinem Haus bleibe und es samt sein Holzwerk und seinen Steinen verzerre. Und dafür bin ich auch dankbar, denn wenn ich allein nur in die Christenheit gucke, ist da so viel im Namen Jesu Christus und so viel im Namen Jahwes, dem Schöpfer, dem Gott Israels, das so pervers ist und so ungerecht. Ne? Und es ist noch nicht mal immer unbedingt das Geld sondern oft auch einfach dieses Richten und Kontrollieren von Menschen, dieses Zwingen, einen bestimmten Weg zu gehen, der vorgelegt ist. Ne? Das ist was Perverses, weil das ist wie, das ist nicht Schafe weiden. Ne? Hab das schon oft gesagt, so, aber es ist nun mal das Beispiel, Gott hat gesagt, wir sind Schafe und erste Hirte. Ne? Und Schafe folgen dem Hirten. Und der Hirte ruft sie bei jedem einzelnen individuellen Namen. Und der Schaf weiß, hier bin ich zu Hause, hier gehöre ich her und folgt. Ne? So ein, aber ich sehe das so oft, dass, dass wir Christen andere Brüder und Schwestern treiben wie Kühe. Ne? Du kannst Schafe nicht treiben. Ne? Bei Kühe, wenn du die treibst, so, dann folgen die und sind gehorsam, gehen in die Richtung so. Wenn du Schafe treibst, gehen sie auseinander. Ne? So ein, wir brauchen jemanden, der vor uns steht und der, dem wir vertrauen, den, bei dem wir uns sicher fühlen, der nicht nur seine Bibel kennt und der nicht nur sauber läuft, so ein, und bereit ist zu opfern, so, sondern wir brauchen jemanden, der ein Hirte, der, der sich interessiert für jede einzelne Seele individuell, ne? Der den Namen kennt. Wenn du so einen Hirten hast, ist es gut. Ja. Ich bin dankbar für meinen Hirten, Christus, so der, der mich wirklich kennt und mit mir persönlich in Kontakt kommen will. Ne? Das hatten die Juden damals nicht und das haben auch viele Christen heute nicht. Und das ist eine Sache, wo Gott sagt, so, das Götzendienst, das will ich weghaben. Ich will nicht, dass ihr meinem Namen folgt, sondern ich möchte, dass ihr mir als Person folgt. Ja. Und wir machen noch ein Gesicht weiter, ein Trost, dass Gott das System falsche Religionen wegnimmt. Vers 5. Und der Engel, der mit mir redete, der trat hervor, sprach zu mir, hebe deine Augen und sieh, was da herauskommt. Ich aber fragte, ja, was ist denn das? Und er antwortete, na, das ist ein Eva. Also es, ein Eva ist, steht uns das hier unten? Eine Maßeinheit? Ja, ein Getreidehohlmaß, wie es im Handel verwendet wurde. Es scheint hier als überdimensionales Gefäß mit einem Bleideckel verschlossen. Na, ist ja auch egal. So, aber jedenfalls ist eine Maßeinheit ein Eva. Das ist ein Tonkrug gewesen, so, und damit hat man dann gehandelt und gemessen. So ein, und, ja, das ist ein Eva. So, und er fügt hinzu, darauf ist ihr Auge gerichtet, überall auf der Erde. Und siehe, da erhob sich eine Scheibe von Blei und eine Frau saß drin, im Eva. Und da sprach er, na, das ist die Gesetzlosigkeit. Und er stieß sie wieder in das Eva hinein und warf das Bleigewicht auf dessen Öffnung. Und ich erhob meine Augen und ich schaute und siehe, da kamen zwei Frauen hervor und der Wind blies in ihre Flügel, denn sie hatten Flügel wie Störche. Und sie erhoben das Eva empor zwischen Himmel und Erde. Und da fragte ich den Engel, der mit mir redete, na, wohin bringen sie denn das Eva? Und er antwortete mir, es soll ihm ein Haus gebaut werden im Land Sinia. Das ist Babylon, das neue Babylon. Und wenn dieses Haus aufgerichtet ist, so wird das Eva an seinen Ort hingestellt werden. Das hier ist auch zukünftig. Und das steht auch in der Offenbarung. Das kannst du lesen in Offenbarung 17. So ein, ne, die Hure von Babylon. So ein, die Frau oder eine Verkörperung so für das religiöse System. Ne, für eine Art Gottesfurcht, so ein, die aber nur darauf aus ist, Gewinn zu machen. Ne, wo die ganze Welt kommt, so ein, und um sich zu bereichern und reich zu machen. Wo die Armen dadurch leiden und unterdrückt werden, wo Gottes Namen verfälscht wird. Ne, und in der Offenbarung 17 kannst du sehen, dass diese Frau gerichtet wird. Ne, und auch das ist eine Sache, wo ich dankbar bin, denn ich habe das jetzt erst wieder beim Pastorentreffen gesehen, aber auch wenn ich in letzter Zeit, wo ich mit vielen unterschiedlichen Christen geredet habe, aus unterschiedlichen Ecken, wie durcheinander wir sind. Ne? So und wie sicher sich aber jeder ist, richtig zu sehen. Aber wie widersprüchlich oft richtig krass die Sachen sind. Wie jeder überzeugt ist, gottesfürchtig in seinem Willen zu leben, doch widerspricht sich so vieles, ne? Wo es mir echt schwerfällt, in manchen Bereichen zu sagen, so ein, das ist Laodicea. Die sagen, die sehen, aber brauchen Augensalbe von Jesus, weil sie blind sind, ne? So ein, weißt du, wo ich mich selber frage, so, okay, bin ich vielleicht falsch? Ne? Und es ist so ein Chaos da von, und dieses Chaos kommt nicht von Gott, weil er uns nicht alles lehrt oder alles zeigt oder weil die Schrift nicht alles erklärt, sondern die Religiosität ist eine Sache, die ist gottlos. Die entsteht, wenn du einen Glaube lebst ohne Gott. Und auch das war hier der Fall bei dem Volk Gottes in der Zeit. Das waren Juden, die haben ihre Tradition mitgenommen und bla und blub, so ein, ne, aber ohne Gott halt. Und ich bin so dankbar, dass irgendwann der Moment kommt, wo Gott das einfach wegfegt und wo eine Zeit kommt, wo wir Gott ansehen und wir sehen ganz klar, jeder Einzelne. Das Hauptthema bei uns in der Pastorenkonferenz war Einheit. Das ist eine Sache, die kam immer wieder. Uns ist eine Einheit wichtig, dass wir verbunden sind mit dem Band der Liebe, egal in welche Richtung wir vielleicht uns hingezogen fühlen. Aber wir in Deutschland, wir wollen zusammenhalten. Wir wollen einen Weg zusammen suchen, egal in welche Richtung Gott uns schickt. Und das kann echt kompliziert sein, habe ich gemerkt. So, ne? Und ich bin so dankbar, dass Gott das geschenkt hat, durch viele Gespräche, durch viele Tränen, durch viele Gefühle, die laut gemacht wurden, so, dass wir am Ende uns umarmt haben und Einheit gefunden haben in Christus. Ne? Das, was kostbar ist, was nicht jeder findet gerade. Zumindest in der Carrie-Sheppel-Bewegung nicht, leider. Und das ist dieser Moment, wo Gott halt reinkommt in unseren Blick und in unser Verständnis, in unsere Doktrin, in unser Bibelwissen, in unseren Erfahrungen, in unseren Überzeugungen, so ein, wo wir uns selber geprüft haben und das Gute behalten haben, wo Gott reinkommt und das zwar lässt, aber er trotzdem reinkommt und sagt, ja, aber ich bin auch bei dem anderen. Und wenn ich eins wieder gesehen habe bei dem Treffen, es gibt immer viele Perspektiven, von denen geguckt wird. Und das dürfen wir nicht vergessen. Dieses Babylon, dieses Weltliche, dieses System, was ich damals im Turmbau von Babel, so ein, dieses Dämonische, was kam und wo die Menschen was gebaut haben, gesagt haben, wir wollen unabhängig von Gott uns nach oben richten. So ein, ne, Gott gleich sein. So ein, dieses Denken und dieses Gefühl wird verschwinden. Und da freue ich mich drauf. So ein, ne, weil so wie es jetzt läuft, ist es echt ungerecht. Und, ne, diese Flügel wie Störche. Störche sind unreine Tiere und auch das kann man dann in der Offenbarung, werden wir später lesen, dass das ein dämonisches System ist, das gebaut wird. Ne? Aber nichtsdestotrotz, ich habe halt auch wieder nicht zu viel, aber eine Sache habe ich noch, und zwar können wir echt dankbar sein. Ich bin von Neuem echt dankbar und total bewegt von Gott so, dass Christus uns was Neues geschenkt hat, was uns befreit von Götzendienst und von Religiosität und von Sünde. Dass Christus jeden Einzelnen ruft so ein wieder mit Gott zusammenzulaufen, ne, sich auszustrecken und zu suchen und zu erfahren, ihn zu sehen und dann zu folgen, sondern dass Gott es gemacht hat, dass die Sünde und diese Ungerechtigkeit, die wir selber haben, dass an denen nicht mehr gedacht wird. Dass der Weg frei ist. Dass wir das Abendmahl nehmen können im Gedanken, auch ohne Wein und Brot physisch. Dass wir zu jeder Zeit kommen können mit den Gedanken, mit der Freude, so ein, meine Schwachheit und meine Menschlichkeit, meine Torheit. Steht nicht mehr zwischen uns und ich folge dir weiter. Und ich musste weiterdenken und mir so hat so Klick gemacht da bei den Gesprächen, die da waren, und ich musste auf einmal an diese Fußwaschung denken nach dem Abendmahl. Und die habe ich nie verstanden, ehrlich gesagt. Ich habe da schon ein bisschen drüber nachgedacht, aber ich habe es nie verstanden, warum soll ich jemand Füße waschen? Deswegen waschen wir hier keine Füße, weil ich es nicht verstehe. So, warum soll ich dir jetzt hier, ne, die Füße waschen? Oder du mir? So ein, das macht für mich keinen Sinn. Und ich habe das so nie wirklich gehört in der Predigt oder überhört, ich weiß es nicht, so, aber vielleicht ist für euch das auch alles klar, aber für mich war es das halt nicht. Ne? Aber in dem Moment, irgendjemand sagte was von Fußwaschung, ne, und auf einmal war so ein Hebel um und das hat Klick gemacht und ich dachte, ja, krass, das stimmt. Ne, weil, ich kann es ja mal lesen, Johannes 13. Jesus hat gerade das Abendmahl genommen und so weiter und gegeben, sein Blut und sein Brot und hat gesagt, hey, ihr seid gerecht. Ich habe für euch bezahlt und ich werde für euch bezahlen. Macht das zum Gedenken. Tut das. Erinnert euch dran, wenn ihr zusammenkommt, so, es ist bezahlt. Es liegt nicht mehr an euch, sondern an mir. Und dann, Vers 4, stand er vom Mahl auf, legte sein Obergewand ab, nahm einen Schurz, so ein Dienerschurz und umgürtete sich. Darauf goss er Wasser in das Becken und fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Schurz zu trocknen, mit dem er umgürtet war. Und da kam er zu Simon Petrus und dieser spricht zu ihm, Herr, du wäschst mir die Füße? Jesus antwortete und sprach zu ihm, ja, was ich tue, das verstehst du jetzt nicht. Du wirst es aber danach erkennen. Und Petrus spricht zu ihm, ey, auf keinen Fall sollst du mir die Füße waschen? Da antwortete Jesus, naja, wenn ich dich nicht wasche, hast du keine Gemeinschaft mit mir. Simon Petrus spricht zu ihm, tja, dann Herr, nicht nur meine Füße, sondern auch die Hände und das Haupt. Und Jesus spricht zu ihm, hey, wer gebadet ist, der hat nicht nötig, gewaschen zu werden, ausgenommen die Füße, sondern er ist ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle. Denn er kannte Judas, seinen Verräter. Nachdem er nun ihre Füße gewaschen und sein Obergewand angezogen hatte, da setzte er sich wieder zu Tisch und sprach zu ihnen, versteht ihr, was ich gemacht habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin's auch. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr einander die Füße waschen, denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit auch ihr so handelt wie ich an euch gehandelt habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer als sein Herr, der Gesandte nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, ja, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Ne? Bis zum Abendmahl bin ich immer gekommen, habe mich dran gefreut. Und bei der Fußwaschung habe ich gelesen und so weiter. Ne? Aber diesmal ist echt was Schönes passiert, so, weil, ne, weil ich gesehen habe, so, okay, diese Waschung hat was mit was Geistliches. Ne? Er sagt, deine Hände und dein Kopf sind gewaschen durch mein Blut, durch meinen Weg, durch mein Opfer. Und du bist komplett gebadet, du bist rein. Und du kannst dich auch nicht mehr verunreinigen in dem Bereich. Nur halt deine Füße werden immer und immer wieder dreckig. Ne? Und ich muss dran denken, wie Jesus da halt hockt. Ne? Und er ist der Einzige, der saubere Füße hat. Ich muss dran denken, so wie der saubere Füße hat, die Füße wäscht von denen, die dreckig sind. Nun, da muss ich weiterdenken und was danach halt kommt, so, ne, wo Christus halt sagt, hey, so tut ihr das auch untereinander. Nun, das sagt er hier nicht zu Petrus, dem Leiter, oder zu Johannes und Jakobus, sondern das sagt er zu den Hirten dort, die dort sitzen. ne, die später die Schafe weiden sollen, sagt zu den Hirten: Hey, ihr wascht einander die Füße. Und an dem Tag, wo wir so viel geredet haben und diskutiert haben, ne, als ich mir das dann halt bildlich vorgestellt, okay, die sind alle hier sauber, ich auch, nur wir haben halt dreckige Füße. Und wie sehr mir das auf den Sack gegangen ist, wenn, wo mir gerade die Füße gewaschen sind und ich in Christus bin und mich freue und rein bin mit meinen Gedanken und ne, so ein, wo die mir über meine sauberen Füße latschen mit ihren Dreckbotten, so ein, ne, und ich bin wieder verunreinigt. Ne, wo ich dann am liebsten innerlich halt hinterherrennen würde und sagen würde: Hey, ich hack dir jetzt die Füße ab, jetzt reicht, dann kannst du nicht mehr dreckig machen. So. Ne? Und ich musste halt überlegen, was bedeutet das, diese Fußwaschung, die ich machen soll. Ne? Und das ist Gnade. Ich soll vergeben. Ich soll meinen Bruder lieben und meine Schwester. Selbst wenn ich saubere Füße habe und richtig laufe, dann bin ich trotzdem schuldig, mich hinzuknien, so, und zu sagen, wenn mir wieder jemand über meine sauberen Füße latscht, hinterher zu rennen, zu sagen, nicht: Hey, du hast mir meine Füße dreckig gemacht. Du hast dreckige Füße, wasch dich mal. Sondern hinterher zu rennen und zu sagen: Hey, warte mal, setz dich mal hin, mich hinzuknien und zu sagen: Hey, dir ist vergeben. Und ich liebe dich. Und dann ist mir so unsere Runde aufgefallen, wir saßen so im Kreis und ich bin halt in dem Bild so geblieben mit den dreckigen Füßen. Und dann dachte ich so, gucke ich so rum und denke so: Ja, wir haben alle dreckige Füße. Ja, Christus sagt: Hey, ihr seid das alle miteinander schuldig, euch die Füße gegenseitig zu waschen. Hey, da ist nicht einer mit sauberen Füßen unter uns hier. Unter den anderen Christen aus anderen Gemeinden, unter den Leitern, die über den Gemeinden stehen und dafür sorgen, dass Gottes Wille getan wird. So, über den Hirten der Hirten, die es auch gibt in jeder Konstellation von Gemeinde. Hey, wir sind alle, haben wir dreckige Füße. Und wir sind uns schuldig, zu vergeben, ja, zu lieben, zu akzeptieren und immer wieder zu dem Punkt zu kommen, zu sagen so: Hey, du hast zwar echt dolle verletzt, Sohn, aber auf der anderen Seite kehrst du zurück zum Blut und zum Brot, zu Christus. Von daher hast du das gleiche Recht wie ich. Hey, wir sind alle Sünde, wir sind alle schwach, wir trampeln uns alle gegenseitig manchmal über die Füße. Ja. Und in meinem Hochmut saß ich halt da so, ne, und dachte, ich habe die reinen Füße und die sauberen. Ne, bis mir Gott meinen fetten Bauch weggenommen hat und ich runtergucken konnte. Ne. So mich gedemütigt hat, so wo ich erkannt habe: Ja, okay, ey, ich habe ja auch dreckige Füße. Scheiße. Ne, ich habe überhaupt kein Recht, irgendwie laut zu sein oder zu ermahnen oder zu richten. Ne. Ja, wir dürfen alle zusammenkommen und das ist was Schönes und das ist Gemeinde. Das ist das, was Christus hier geschenkt hat bei diesem Abendmahl. Gemeinschaft. Einmal mit Gott, aber auch miteinander, und zwar in Reinheit. Ja. Einer der Jünger hat Jesus dann mal gefragt: So, na, wie oft soll ich denn vergeben? Kennt das jeder? Dann brauche ich jetzt nicht antworten. Ja. So oft, dass ich keine Strichliste machen darf, so, oder machen kann. Ja. Ich habe euch ein Vorbild gegeben, hat ihr gesagt damit. Und ihr handelt genauso. Wenn ihr das wisst, dann seid ihr glückselig. Dann ist eure, wird eure Seele glücklich. Aber nur dann, wenn ihr es auch tut und nicht nur drüber redet. Ja. Und das ist auch das Geschenk, was Gott seinem Volk hier gegeben hat. Das ist das, was Religiosität, Götzendienst und nach dem Fleisch laufen dir nicht schenken kann. Niemand von uns. Weil es macht gerecht und einen fetten Bauch so, dass man seine Füße nicht mehr kennt. Ja. Und Gott kommt hier und zu dem Volk rein und sagt: Hey, mein neuer Gottesdienst, mein neuer Tempel soll anders laufen. So, ne, ich werde das alles rausnehmen, weil mich das ankotzt. So, und ich will, dass es gerecht ist zwischen euch. Dass ihr nicht den anderen beklaut in seiner Gerechtigkeit. Ich will, dass ihr kommt zu mir und mich erkennt und mich sucht und mich findet. Und da können wir da Jesus echt dankbar sein, so, weil ohne ihn gibt's das nicht. Nur vereinzelt in manchen Herzen. So wie manche Männer und Frauen in der Bibel im Alten Testament. Aber selbst die hatten dreckige Füße. Aber nicht nur das, die hatten noch einen dreckigen Körper. Und erinnere dich immer dran, so als du zu Christus das erste Mal kamst und dieses Blut angenommen hast, seine Vergebung, da ist Folgendes passiert, so dass er dich gewaschen hat, gebadet. Ne? Dein Kopf und deine Hände. Und so kommen wir jetzt zum Abendmahl. nicht jetzt, aber allgemein zum Abendmahl, ne, und wir kommen dahin, wir können Jesus danken, weil es bedeutet, alles, was ich je gedacht habe, das Gottlose und das Schlechte, und alles, was ich je Gottloses getan habe, das ist vergeben und weg. Und es bleibt doch rein, solange ich verbunden bin mit meinem Jesus. Und das, was ich noch Gottloses tue und das, was ich noch Gottloses denke, was so zerstörerisch ist und was nicht nur meine Seele betrübt, sondern auch die der anderen, das kann ich wegnehmen, wenn ich zurückkomme zu meinem Christus und mich erinnere und ihn annehme. Ja. Also können wir da hinkommen, so mit sauberen Händen und mit sauberen Gedanken, so unser Leben leben. Ja. So miteinander die Füße waschen lassen, weil ich brauche euch, dass ihr mir vergebt. Ich brauche eure Gnade und Barmherzigkeit mir gegenüber. Euer Verständnis für meine Schwachheit und Torheit. Und genauso braucht ihr das auch von mir. Was von daher, lasst uns das zu Herzen nehmen und irgendwie als Gemeinde das wirklich suchen. Das liegt mir so schwer auf dem Herzen, dass ich es auch die nächsten Wochen sagen werde. Aber lasst uns versuchen, zu einem Punkt zu kommen, wo es uns so ein Anliegen im Herzen ist, dass wir füreinander beten. Dass wir uns einander tragen. Ja, weil wir sind nicht ohne Gewicht. Ich musste dann weiterdenken, glückselig sind die, die halt zu mir kommen und ihre Last auf mich nehmen. Ne? Weißt du, und ich habe das gesehen, diese Traurigkeit und diese Schwere bei den Pastoren. Wie ihnen aufgedrückt wird, von der Gemeinde jede Last zu tragen. Ne? Weil sie ja die Hirten sind, die Leiter. Und wie sie das kaputt gemacht hat, zu Teil Ehen zerstört hat. Weil das überhaupt nicht möglich ist. Und wenn ich in unseren Kreis gucke, schickt Gott so viele Menschen, die gerade getragen werden müssen, wirklich. Ne? Und wo ich nicht fähig bin, das als Einzelner zu tun. Und das ist das, was Christus meinte, wenn er kommt und sagt, aber ich habe eine Last für euch, die ist leicht. Christus ist nicht der, der jede Last trägt. Christus ist der, der die größte Last trägt, die wir nicht tragen können. Aber er ist der, der aber auch von dieser Last was abgibt und jeden einzelnen von uns auf den Schultern legt und sagt so, du trägst mit. Das ist die Liebe zueinander. Ja, und da sind wir schuldig. Nicht nur uns zu akzeptieren und zu lieben in Christus, sondern auch zu tun, die Last zu nehmen, die Gott uns persönlich gibt für irgendjemanden so, und mitzutragen. Wir brauchen echt einander und das ist elementar und so wichtig. Ja. Herr, ich danke dir für die Gemeinde hier und ja, dass wir uns lieben und dass wir ehrlich miteinander sind, größtenteils so, und ja, dass hier auch so viel getragen wird. Ja, aber das hat nicht jede Gemeinde, habe ich mitbekommen, und nicht jede Gemeinschaft. Und bei vielen ist da echt Not. Und die tragen wollen, die müssen so viel tragen, dass sie fast zerbrechen. Und ich bitte dich für uns, dass du dass uns da weiter segnest, ja, dass wir weiter die Not für den anderen sehen hier, dass wir weiter dich suchen und offen sind, dass wir nicht zu dem Punkt kommen, wo es tot ist und nur noch eine Form vom Gelernten. Herr, bitte gib uns, dass wir uns praktisch lieben, dass das eine Last ist, die uns gut tut, die uns reich macht. Herr, bitte gib uns diese Liebe und dass wir gegenseitig uns die Füße waschen und nicht abhacken wollen. Herr, ordnet euch einander unter und ja, das ist so tief und weise, dass ich es nicht verstehe im Kompletten und immer wieder neu erfahren muss. Aber ich danke dir, dass du dich untergeordnet hast unter allem und so reich bist und so demütig und so barmherzig. Vater, lass die Welt an uns erkennen, wie schön du bist und wie gut. Mach du Seelen wieder glücklich, die zerbrochen sind und zerschlagen und krank. Also bitte, hör nicht auf. Ich danke dir für diesen neuen Tempel und für diese neue Beziehung, Gemeinschaft. Ja.